Hallo? Alle munter, alle da. Schön, ich freue mich ganz doll. Wir sitzen heute hier im Café Klofka zum dritten Mal. Zum dritten Mal, dass wir hier das Lesecafé machen. Und ich bin ganz froh, dass ganz viele Leute da sind. Und das ist, ja, mich freut es richtig doll. Das letzte Mal hatten wir so ein bisschen, wer fängt als Erster an und wie machen wir es von der Gestaltung her. Und ja, deswegen haben wir gesagt, ach, wir machen eine Verlosung auf einen netten Wunsch. So hat praktisch jeder hier seinen Namenszettel abgegeben, der lesen möchte. Ist noch jemand, der nicht dabei ist?
Den hab ich schon drin. Ist schon drin im Kopf.
An Sie wurde gedacht. Ich würde jetzt einfach mal einen ersten Zettel nehmen. Und tara, tara, tara. Die Frau Marike Kleinke. Frau Kleinke. Wir hatten so ein bisschen als ersten Preis, beziehungsweise hatten wir so eine Geschichte gemacht, wer als Erster lesen darf, und bekommt praktisch so einen Preis. Und da wir in Leipzig waren, das war ja Buchmesse, ja. Und da ist mir so ein Sticker entgegengekommen und den habe ich einfach gedacht, für den ersten Leser, bitteschön.
Dankeschön. Ich liebe Leipzig liest.
Vielleicht kriegen wir das mal hin für Delitzsch.
Das wäre ja mal eine Möglichkeit.
Ich versuche sie ein bisschen einzurichten.
Ja. Ja, ich glaube so. So. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit Mikrofon lese. Nö, das ist mir schon klar. Aber das soll ich auch nicht abhauen hier. Okay. Ja. Also ich bin auch Mitglied in der Delitzscher Schreibwerkstatt seit mittlerweile 12 Jahren. Und wir haben im Jahr 2011 unser zweites Buch herausgebracht. Liebe so groß, so klein. Ich glaube, bei Herrn Engler kann man auch noch nachfragen. Und um Ihnen ein bisschen Appetit zu machen, habe ich mal eine Geschichte von einem kleinen Freund aufgeschrieben, der sich irgendwann mal zu mir verirrt hat. Vielleicht auch nicht zu mir, auf jeden Fall lief er mir über den Weg. Und ja, hören Sie einfach mal zu. Kennen Sie Punto? Punto ist rund. Sein schwarzer Anzug glänzt manchmal, wenn das Licht günstig fällt. Er genießt sein Dasein und ist sehr neugierig. Am liebsten beschäftigt er sich mit Lyrik. Wenn ihm ein Text besonders gut gefällt, dann verlässt er schon mal seinen angestammten Platz über dem I im Wort Liebe und springt von Zeile zu Zeile. Er besucht seine Verwandten und Bekannten und schaut, wie es sich in den anderen Worten so lebt. Streitet ein bisschen mit den Ausrufe und Fragezeichen und wenn das nicht mehr spannend genug ist, hüpft er schnell wieder zurück zu seinem I. Neulich hatte sich sein Stammwort Gedicht verbunden und Punto verspürte Lust, dieses Liebesgedicht zu erkunden. In der ersten Zeile war von Sonne genießen die Rede. Voller Wonne rutschte er am Bogen des SZ hinunter, tauchte ein ins Sonnen-O und streckte sich auf ihrem Doppel-N zum Trocknen aus. Sein Schwager in Heiß lud ihn ein zu einer zweiten Rutschpartie und die machte ihn hungrig. Also besuchte er seine Tanten im Rinderfilet. Vorzüglich fanden auch die Cousinen im selbigen Wort. In der fünften Zeile machte er die Bekanntschaft mit prickelndem Champagner. Das verlieh ihm Schwung. Die runden Bäuche von A und G nutzte er als Trampolin, um bis in die 10. Zeile vorzudringen. Aber da blieb er nicht lange. Er hatte nur einen Verwandten 5. Grades in »Es reicht« gefunden. Der war langweilig und die doppelten Gesprächskollegen ermüdeten ihn auch. Zum Glück gab es dann noch die Zeilen 13 bis 15. Er räkelte sich in den Esskissen von Küssen, rutschte in U-Bögen hinein und wieder hinaus, begrüßte seinen Kameraden im Ich und ließ sich dann vom Schwung des E-Bogens in Nie wieder hinauf zu seiner Liebe katapultieren. Er glänzte auch ohne Licht. So sehr hatte ihm dieser Ausflug gefallen.
Ja, Frau Kleinke, haben Sie noch was?
Ja, ich könnte jetzt noch ein weiteres Abenteuer von dem Punto erzählen. Ja, nehmen wir vielleicht mal, also muss ich kurz noch ein paar Sachen dazwischen erzählen. Also der Punto lernt dann eine junge Frau kennen, die gerne Seidenmalerei macht. Und als sie einmal in der Buchhandlung ist und ein Buch sucht, lässt er sich dann von ihr mittragen und findet dann ein neues Zuhause. Und dann passiert ihm Folgendes. Verpasst. Punto räkelte sich auf dem Seidenkissen in der Sofaecke. Aus der Stereoanlage klangen leise alte Schlager und die junge Frau saß am Tisch und ordnete Papiere. Als alles fertig war, nahm sie das Briefpapier und einen von den Füllern zur Hand, bei deren Kauf im letzten Sommer der kleine schwarze Punkt dabei gewesen war. Die Motive fielen ihm sofort wieder ins Auge und der Geruch der türkisblauen Tinte stieg ihm in die Nase. Neugierig hüpfte er von seinem Kissen und auf den Tisch. Er schlich um das Papier herum und beobachtete die Schreibbewegungen der Hand. Was waren das für Wörter? Striche über den Vokalen, Buchstabenkombinationen, die er nicht kannte und deren Bedeutung ihm fremd war. Fragezeichen hingen wie Angelhaken herunter. Punto hopste durch die Zeilen und versuchte, Kontakt zu den Schriftzeichen aufzunehmen. Als Antwort kamen nur fragende Blicke. Keiner schien ihn zu verstehen. Er wollte sich schon abwenden, als er auf der vorletzten Zeile an so einem verkehrt herumhängenden Fragezeichen vorbeikam, von dessen Haken einige Tropfen herunterliefen. Ein leises Schluchzen war zu hören. Vorsichtig suchte Punto Blickkontakt mit diesem Zeichen. Scheu erwiderte es den Blick. Er lief rot an, was zum Glück wegen seiner schwarzen Farbe niemand sehen konnte. Das Schluchzen hörte nicht auf und die Tränen flossen türkisblau weiter. Punto hüpfte näher und sah auf einmal, warum das Fragezeichen so traurig war. Ihm fehlte der Punkt. Fieberhaft überlegte er, wie er helfen konnte, denn erstens konnte er Traurigkeit nicht ertragen und zweitens hatte er sich schon beim ersten Blick in das gleichmäßig geformte und wohlproportionierte Schriftzeichen verliebt. Doch ehe er zu einer neuen Kontaktaufnahme kam, nahm die junge Frau den Briefbogen, legte ihn auf einen zweiten, faltete beide zusammen und streckte sie in einem Briefumschlag. Punto purzelte herunter und ehe er sich wieder aufrappeln konnte, war das Kuvert zugeklebt und mit einer Briefmarke versehen. Er umkreiste den Umschlag und suchte verzweifelt nach einem Eingang, aber ohne Erfolg. Enttäuscht trottete er zu seinem Seidenkissen zurück. Der weiche Stoff konnte ihn heute nicht trösten. Er hoffte, dass sein Fragezeichen recht bald mit einer Antwort zurückkam. Bis dahin musste er herauskriegen, zu welcher Sprache diese fremden Schriftzeichen gehörten. Beim nächsten Mal wollte er sich nicht wieder abschütteln lassen.
Ja, Frau Kleinke, zwei Fragen habe ich noch und eine Bitte. Also Sie ziehen bitte den nächsten Leser.
Okay.
Und eine Frage, dadurch, dass Sie jetzt das erste Mal da sind. Seit wann schreiben Sie?
Eigentlich schon seit meiner Kindheit, mal mehr, mal weniger und richtig intensiv, seit ich 2002 in die Schreibwerkstatt gekommen bin.
Mhm. Und wann ist Ihre beste Zeit zum Schreiben? Oder wann gibt es da so Zeiträume, wo man sagt, im Laufe des Tages oder...
Oh, das kommt ganz drauf an. Ich bin beruflich immer mal auf Dienstreise und irgendwann hat man keine Lust mehr, Akten zu lesen und dann träumt man sich so durch die Landschaft und schreibt was auf, manchmal früh morgens, Sonntag nachmittags, völlig unterschiedlich. Das Licht muss stimmen, die Geräuschkulisse um einen herum muss stimmen. Also habe dann ehrlich gesagt am liebsten Ruhe, also selbst ohne Musik. Wenn es nur Instrumentalmusik ist oder so, das stört mich dann schon. Und ja, kommt ganz drauf an. Manchmal auch 5 Minuten, bevor es wieder zur Schreibwerkstatt geht und schnell noch was aufgeschrieben werden muss.
Ja, schön. Also dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall ganz viel Ruhe, ganz viel Kraft und ja, würden uns freuen, wenn Sie uns noch weitere schöne Sachen präsentieren.
Gern. Vielen Dank.
Ja.
Das ist die Margret Böttcher.
Mal Probe. Ja, nee, ich denke mal, das wird schon gehen. Ja, werde ich verstanden. Gut. Ja, zu meiner Person, den Namen haben Sie eben gehört. Ich gehöre auch zu der Sparte Schreibende, war bis... Oh, jetzt muss ich bald schwindeln. Ja, bis 2012 gehörte ich auch mit zur Schreibwerkstatt. Ich habe mich dann rausgeklinkt. Ich habe gedacht, 11 Jahre, genug ist genug. Es stimmte Bauch und Kopf nicht mehr zusammen. Und naja, gut, manchmal fällt mir noch was ein. Aber richtig große Geschichten habe ich nicht wieder geschrieben. Das hält sich im Rahmen von besonderen Anlässen, sagen wir mal runder Geburtstag oder irgendwie jemand braucht mal einen schönen Text. Aber vorher habe ich schon etliche Sachen geschrieben und ich hoffe, dass ich sie mit meiner heutigen Geschichte ins Ausland entführen kann. Vielleicht macht es Ihnen ein bisschen Spaß. Meine Geschichte ist Violinschlüssel und Traumtänzer. Laura hatte den Nachmittag damit verbracht, nach einem Zeitungsartikel über die Wiener Philharmonie zu suchen. Als Studentin des Konservatoriums sammelte sie alles über dieses weltbekannte Orchester. Ihr Traum war es, selber einmal dort zu spielen. Darauf lenkte sie ihr ganzes Streben und hatte durch Ehrgeiz und Fleiß schon beachtliches Können auf der Geige erreicht. Wo hatte sie nur diesen verflixten Artikel gelassen? Die letzte Möglichkeit, der Zeitungsständer. Ärglich mit seiner großzügigen Form eher einer Wiege denn einem Zeitungsbehältnis und war so zu einem Tummelplatz für alles Gedruckte geworden. Leider fand sich auch hier nicht der gesuchte Artikel. Dafür hielt Laura einen Stadtführer Wien in den Händen. Oh, dachte sie, an den habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Schöne Bettlektüre. Jetzt war aber erst die tägliche Übungsstunde. Am späten Abend vertiefte sich Laura in den Wiener Stadtführer. Auf der Ablage stand in Griffnähe ein Glasschälchen mit Mozartkugeln, wovon sie von Zeit zu Zeit eine genüsslich auf der Zunge zergehen ließ. Die Stille im Raum und das milde Licht der Tischleuchte verbreiteten eine entspannte Atmosphäre. Manchmal fielen Laura die Augen zu. Sie befand sich in einer wunderschönen Gartenanlage. Die kiesbestreuten Wege endeten an einem Rondell, dessen Mittelpunkt ein romantischer Brunnen bildete. In der warmen Sonne des Frühlingssommers setzte sich Laura auf eine der Steinbänke und ließ entspannt ihren Blick über die gepflegte Anlage schweifen. Plötzlich wurde sie auf etwas Glitzerndes, Blinkendes aufmerksam. Neugierig stand sie auf und bückte sich danach. Schau an, dachte sie, eine Brosche. Sieht aus wie ein Violinschlüssel. Ziemlich edel. Wer mochte sie verloren haben? Sie sah sich die Brosche genauer an. Die Nadel war gebrochen. Schade, nun kann man sie nicht mehr anstecken. Gedanken verloren, zeichnete ihr Finger die Form nach, als sie ein leises Kichern zu hören vermeinte. Eine feine Stimme wisperte: Hör auf, mich zu kitzeln, setz dich lieber in meinen Bogen, halte dich gut fest und lass uns ein wenig Wien begucken. Ehe sich Laura versah, stiegen sie schon in den lichtblauen Himmel hinauf und der leichte Wind zauste ihr Haar und ließ sie in leichtem Auf und Ab wie im Tanz dahinschweben. Laura schaute begeistert nach unten, wo sich das blaue Band der Donau glitzernd zwischen üppigem Grün und schönen alten Häuserzeilen zeigte. »Wie schön«, rief Laura, »ein großes Dach mit bunten Ziegelmuster.« »Ja, ja, das ist unser Stephansdom. Du solltest mal die Bleiglasfenster von innen sehen. Das ist was fürs Auge.« »Leider sieht man es von außen nicht so gut. Guck nur die Vögel, alles beschmutzen sie«, erzählte der Violinschlüssel im Vorbeiflug. Nach einer Weile bat Laura, »können wir nicht ein bisschen tiefer gehen? Ich sehe da gerade hübsche Schimmel, die ganz anmutig dort mit ihren Reitern laufen.« Sie näherten sich der Anlage und Laura hörte ihren Begleiter etwas misslaunig stöhnen. »Ach, hör bloß auf, von wegen anmutige Pferde. Das sind die Lipizzaner der spanischen Hofreitschule. Daran habe ich eine schlechte Erinnerung. Hier in der Hofburg hatte ich mich einst mit meiner Freundin, der Hutnadel von Kaiserin Maria Theresia, verabredet. Die Kaiserin war extra von Schloss Schönbrunn herübergekommen, um die Parade zu sehen. Ich wollte meiner Freundin imponieren und ihr meine Reitkünste vorführen. Es sah ja alles so leicht aus. Leider bin ich schwer gestürzt, wobei auch meine Nadel brach. Die Hutnadel hat so gelacht, dass ihr Perlmuttknopf zersprang. Das Ende unserer Freundschaft.« Über Schloss Schönbrunn bat Laura um eine Pause. Jetzt ein Wiener Melange in einem Kaffeehaus und anschließend ein Spaziergang, das wäre schön. Mir tut schon der Hintern weh, dein Bogen ist ja nicht gepolstert. Der Violinschlüssel kicherte. Kannst du haben, die Frauen halten aber auch gar nichts aus. Sie landeten ganz in der Nähe des Praters. Nach dem Kaffeegenuss und dem Spaziergang standen sie plötzlich vor dem Riesenrad. »Du bist doch hoffentlich schwindelfrei«, fragte der Violinschlüssel. »Jetzt geht es nämlich ziemlich hoch hinauf zu einem Panoramablick. Mir kribbelt es immer im Bauch und erst oben kann ich meine Augen aufmachen. Kann ich mich bei dir anlehnen?« Laura beruhigte ihn und genoss die langsame Fahrt. Während sie den Blick über die Weite der Stadt gleiten ließ, fragte sie, »Kannst du mir auch die Wiener Philharmonie zeigen? Die interessiert mich am meisten.« Als sie die Gondel verlassen hatten, ließ der Violinschlüssel wieder aufsitzen. Während sie jetzt durch die abendlichen Straßen und romantischen Gassen glitten, orakelte der Violinschlüssel auf ihre Frage, »Sicher wirst du die Philharmonie auch noch kennenlernen. Jetzt aber erst eine Stärkung.« Sie landeten im Grinzing. Der laue Frühsommerabend verlockte gerade zum Verweilen im Biergarten mit den lauschigen, von Hecken umgebenen Bereichen. Windlichter standen auf den Tischen und Strammeln spielten Wiener Melodien. Die Wirtin in traditioneller Kleidung brachte das Bestellte, Backhändel und ein Viertel Roten, der passende Ausklang des Tages. Laura bemerkte in diesem Augenblick, dass am Nebentisch ein junger Mann neben seinem Teller einen Stapel Papier liegen hatte, den er ziemlich unruhig durchblätterte. »Das ist einer aus der Philharmonie«, raunte ihr der Violinschlüssel zu. »Du lernst ihn gleich kennen.« Während Laura fragend umhersah, fegte ein leichter Windstoß in den Blätterstapel und einige segelten zu Boden. Eines der Blätter Laura direkt vor die Füße. Als sie sich danach bückte, sah sie, dass es ein Notenblatt war. Hinter ihr fiel polternd ein Stuhl um und ein hochroter Männerkopf tauchte neben ihr auf. »Oh, Entschuldigung, der Windstoß!« Etwas verlegen nahm er das Blatt von Laura entgegen. Sie fragte, »Sind Sie Musiker?« »Ja, in der Philharmonie. Ich spiele Klarinette. Heute ist Probe und ich bin noch einmal beim Essen das Stück durchgegangen. Der Windstoß hat alles durcheinander gebracht. Wo der bloß herkam, es ist doch ganz ruhig heute. Der Musiker ordnete kopfschüttelnd seine Blätter und Laura hatte den leisen Verdacht, dass ihr Begleiter nicht unschuldig war an dem Wind. Laura lächelte den Musiker an und meinte leicht seufzend: Ach, Musiker an der Philharmonie, das ist mein heimlicher Traum. Ich bin noch am Konservatorium, lerne Geige. Ist es sehr schwer, an der Philharmonie zu kommen? Entschuldigung, an die Philharmonie zu kommen? Ich könnte sie beneiden. Der so Angesprochene riss die Augen auf, ehe erstaunt antwortete: Einfach ist es nicht. Ein gewisses Können muss man schon mitbringen. Naja, und gute Referenzen. Man kann sich bewerben wie bei jedem anderen Orchester. Er schaute auf seine Uhr. Oh, noch knapp eine Stunde, dann muss ich zur Probe. Wollen wir das Essen gemeinsam beenden? Laura stimmte gerne zu. Übrigens, ich heiße Holten, Georg Holten. Und wie nennt man Sie? Laura nannte ihren Namen und Georg meinte: Wollen wir nicht beim Du bleiben? Es spricht sich besser, wo wir doch fast Kollegen sind. Dabei lächelte er und sah auf einmal sehr jungenhaft aus. Ich habe nichts dagegen. In die Philharmonie möchte ich aber wenigstens einmal reingucken. Willst du einfach mitkommen zur Probe? Im Saal ist es sowieso dunkel. Kannst ja mit zuhören. Erwiderte Georg und Laura stimmte begeistert zu. Lag es nun am genossenen Wein, der frühabendlichen Stimmung oder der netten Unterhaltung? Laura war leicht und beschwingt zumute wie lange nicht mehr. Mit Georg schwebte Laura auf dem Instrumentenkasten zur Philharmonie. Ihr schien es unterwegs allerdings so, als wenn der Violinschlüssel nur für sie hörbar wisperte: Habe ich es dir nicht gesagt? Dabei schien er seine Augen schelmisch zuzukneifen und die schmale Brosche war zu einem breiten Grinsen verzogen. Da standen sie auch schon vor dem Gebäude. Laura folgte Georg durch Flure und Treppenaufgänge bis in die Garderobenräume. Dann stand sie voller Erwartung und Neugier neben dem Bühnenaufgang und schaute auf die vielköpfige Schar der Musiker. Ein einziger Platz war unbesetzt und eine zunehmende Unruhe machte sich bemerkbar. Ehe sie sich darüber wundern konnte, kam Georg auf sie zu und sagte: Du spielst doch Geige. Wie vertraut ist dir Mozart? Ganz gut, antwortete Laura. Aber wieso? Stell dir vor, der zweite Geiger ist erkrankt. Wenn du einspringen könntest, würde die Probe nicht platzen. Hab nur Mut, wir probieren es einfach. Laura war viel zu verwirrt, um etwas zu erwidern. Ehe sie sich versah, saß sie schon mit einer Geige im Arm auf dem zuvor noch leeren Platz. Probierte zögernd erste Striche auf mit dem Bogen, stimmte etwas nach, noch einmal. Ja, es klang gut. Die Probe begann. Aufgeregt wartete sie auf ihren Einsatz. Die Instrumente erklangen, passten perfekt zueinander. Jetzt ihr Einsatz. Gelungen. Die Musik wurde lauter, der Dirigent schwang wilder seinen Taktstock, Laura bewegte den Bogen in immer gewagteren, weit ausholenden Schwüngen über die Saiten. Da fiel scheppernd das Becken dem verdutzten Dirigenten vor die Füße. Laura stieß einen erschrockenen Schrei aus und fand sich in ihrem Bett. Die Tischlampe brannte noch, nur das Glasschälchen mit der letzten Mozartkugel lag zersprungen am Boden. Den Stadtführer Wien mit der aufgeschlagenen Seite über die Philharmonie hielt sie im linken Arm wie eine Geige.
Ja, das war eine schöne lange Geschichte.
Danke.
Frau Bötschow, vielen Dank. Ja, war eine schöne Geschichte durch die Musik oder zur Musik. Und ich würde mir wünschen, dass der Laura noch ganz viel begegnet. Und nicht bloß Familienfeste, wo sie gefordert wird.
Naja, vielleicht arbeite ich noch mal dran. Ich habe so einige Sachen hier noch mal so im Blick genommen, aber im Moment, die Ebene ist ein bisschen nach unten
gefallen. Aber das nehme ich jetzt als Versprechen.
Ja gut, ich
bedanke mich.
Dankeschön. Halt. Hallo Herr Gräfe.
Hallo Herr Fuchs.
Was haben Sie uns denn heute mitgebracht?
Wieder mal ein paar Gedichte. Alle relativ vor kurzem entstanden.
Mhm. Wie jung?
Nur zum Teil vorhin erst fertig geschrieben.
Oh. Spannend. Ja. Klingt spannend.
Schauen wir mal. Ja, würde ich anfangen mit einem kurzen, das heißt Shangri-La. Konstant auf der Suche nach meinem persönlichen Shangri-La. Find's nicht im Fernsehen, Club oder an der Bar. Nicht im Urlaub, auf Arbeit oder wenn ich im Kaufhaus stehe. Vielleicht wird's mal Zeit, dass ich in den Weltraum gehe, um diesem mystischen Ort näher zu gelangen. Vielleicht steckt er auch in mir drin und ich bin eher zu befangen, beziehungsweise eher schon zu verdorben von der Außenwelt, um ihn wirklich zu erreichen. Diesen Ruhepol, der das Böse draußen hält. Die Antwort zeigt sich bestimmt erst wieder in mehreren Jahren. Klasse, weil ich ja auch schon immer so gerne warte. Aber was willst du machen, außer Füße hoch, Kopf aus und immer wieder Mantra sprechen? Symbolische Orte im eigenen Ich zu erreichen, kannst du halt nicht übers Knie brechen. Danke. Jo, gleich weiter. Generation Copy-Paste, Generation Nebenjob. Das Phänomen ist gut erforscht und doch, wir leben noch. Wir tragen Briefe aus, machen Telefondienst und pennen am Kopierer. Denn wir leiden noch von gestern unter den Nachwehen von Becks und Tequila. Die Barfrau war wieder die Schönste im ganzen Laden, denn sie hat, was wir wollen, bietet alles, was wir jemals gesucht haben, und wir gehen in die Vollen. Verprassen unser ganzes Guthaben, schmeißen Fuffis durch den Club. In unserem Fall ist es Hartgeld, aber die Leute haben wieder nicht schlecht geguckt. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Heute feiern, als gäb's keinen Morgen mehr. Und als würden wir uns freuen, welche zu haben, folgen wir dem Aufruf Throw your hands in the air. Und dann steht sie da, die lose Zusammenrottung trinkfreudiger Mitzwanziger. Wann das böse Erwachen oder der Leberschaden kommt, weiß man nicht ganz sicher. Klar ist nur, wir gehen nicht feiern, um Seelenverwandte oder Freunde zu finden, sondern um den Stich zu landen oder sich zumindest nicht allein zu betrinken. Freundschaft ist inzwischen ja sowieso eine weit gefasste Begrifflichkeit. Mit 15, 16 hatten wir alle noch kein Facebook. Ich zumindest vermisse die Zeit. Damals konnte man Kontakte gegebenenfalls auch einfach so noch ganz schnell abbrechen. Konnte man sich nicht mehr in die Augen sehen, nach dem Rückwärtsessen auf irgendwelchen Parkplätzen. Wir sind nicht halb so alt wie verbraucht, aber jünger, als wir nach langen Nächten aussehen. Und vom Opa haben wir zumindest noch gelernt, es lohnt nicht, wenn wir für einen Endsieg draufgehen. Und so gerät die politische Bühne für uns neben Karriere nur zu einem weiteren Nebenschauplatz. Man hat auch echt größere Probleme, wenn man verkatert auf einem Provinzbahnsteig aufwacht. Jo, dann noch eins von mir. Das wäre die übermüdete Überrübe. Ich stehe auf Karma, das Payback-System der Weltreligion, und spiele Pokémon noch immer am liebsten in der gelben Edition, weil das Pikachu sonst so sauschwer zu fangen ist. Denn der Sinn des Lebens ist mir fast so klar wie die Regeln beim Malefiz. Und wird's deswegen Kometen regnen, wird ich der Sache eventuell auch anders begegnen. Aber da es ja im schlimmsten Fall ab und an mal hagelt, bin ich dafür, dass jeder seinen Gott hat und oder auch gleichgeschlechtlich nagelt. Mir ist klar, das hier ist im Bestfall ein zusammenhangloser Monolog. Aber was soll denn rauskommen im fahlen Schein des Stroboskop? Von dem ich auch nur behaupte, es hinge an meiner Zimmerdecke, weil ich für einen mehrsilbigen Reim notfalls sogar schlafende Kinder wecke, selbst wenn der Volksmund da eher von Hunden spricht. Aber der genaue Wortlaut von Redensarten ist ja eh oftmals ungewiss. Und fragst du mich, was ist mir lieber, Cannabis oder Canapés? Sag ich, es gibt für beides die richtige Zeit, je nachdem, was gerade ansteht. Nie bekifft Autofahren und nie vollgefressen auf Arbeit erscheinen. Andersrum ist schon okay und lässt sich ja auch fast nicht vermeiden. Wobei bei den heutigen Preisen kann sich 5 Tage Spliffen ja keiner mehr leisten. Ich mache nur Spaß, schlechte Witze sind mein erblich bedingtes Markenzeichen. genau wie das ewige Übertreiben und der allgemeine Hass auf Menschen. Wobei, dass sie mir meistens eher egal sind, trifft es dann doch am besten. Man kann schon mal desillusioniert sein, wenn es im Westen noch immer nichts Neues gibt und dieser Zustand bezogen auf die Menschheit allgemein oder zirbig noch heute gilt. Das ist ja auch nicht immer nur schlecht, denn die Überrübe ist nach wie vor eine feine Sache. Aber jetzt ist auch mal gut. Lass mal Bierchen trinken, sonst lüge ich mir hier noch in die eigene Tasche. Wie bewegen wir uns denn zeitlich?
Also ich wollte mal kurz was dazu sagen. Ich habe immer das Gefühl, also mir geht es so, ich weiß nicht, den anderen vielleicht auch so, du hast den Schreibstil so ein bisschen wie so ein Comic, also für mich ist es wie so ein Comic, ne, den man genießt, ne, und den man einfach dann kurz hinstellt und sagt, jetzt muss ich nochmal rausholen, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie war das eigentlich?
Ja, ist okay.
Sehr schön,
ich gefällt mir.
Mach bitte nochmal eins.
Ja, der letzte ist jetzt schamlos geklaut von jemand anderem. Aber ich gebe es wenigstens zu. So wie zu Generation Copy-Paste. Das gute Stück heißt Die wahre Wahrheit über die wahre Wahrheit. Die einzig wahre Wahrheit ist, dass es wahrscheinlich keine wahre Wahrheit gibt, die die wahre Wahrheit ist. Die einzig wahren sind die, die des Wahnsinns waren, aufgrund des wahren Sinns. Sie warten ihren Sinn und auch sie warten ihren Sinn. Denn der einzig wahre Sinn war nur das Warten auf den Sinn. Früher war die wahre Wahrheit noch ein Kind. Heute ist die wahre Wahrheit der Gewinn, der uns zwingt, uns auf die Wahrheit zu besinnen. Unsere Sehnsucht macht uns in Wahrheit blind. Zu blind, um die wahre Wahrheit rauszufinden. Denn es kann ja gar nicht stimmen. Doch, ich bin es wirklich, wirklich. Ich bin so real, surreal, sodass ich mich echter als der echte, echte einzige Einzeller in einer Eizellen-Einzelzelle, Moment, sodass ich mich echter als der echte, echte einzige Einzeller in einer Einzellen-Einzelzelle, egal, weiter, muss das sein? Ja, ich bin sicher, das muss es sein. Es muss so sein mit der Sicherheit, mit Sicherheit, mit sich allein. Ich weiß, dass du weißt, was er weiß, dass sie weiß, aber ich habe leider keinen Beweis. Wenn ich wissen würde, welches Wissen wahr wäre, würde ich wirklich mehr wissen über den wirklich wahren Wert des wahren Werts. Aber für mich hat Ware keinen wirklich wahren Wert, auch wenn Ware wahnsinnig lang währt. Uns wurde die wahre Wahrheit oft verwehrt, weil sich die wahre Wahrheit wehrt gegen den wahren Wahrheitswert. Seid ihr die wahre Wahrheit wert? Wollt ihr die wahre Wahrheit hören? Ich wüsste es gern, ehrlich, ich schwöre, denn die Wissenschaft zeigt uns, dass man es nur mit Wissenschaft. Sie verschafft sich Gewissheit, ob man wirklich ein Gewissen hat. Wissen ist Macht, aber was machen mit dem Wissen, von dem Nicht-Wissen, was man macht? Ha. Anstrengend.
Ja, ja. Trotzdem, so einfach kommst du mir jetzt nicht davon.
Ich renne doch noch gar nicht weg.
Ach gut, bin ich auch beruhigt. Ne? Also, wann schreibst du solche Sachen?
Bruchstückhaft über den Tag verteilt oder wenn ich dann mal mitten in der Nacht wach werde. Mhm. Das funktioniert immer sehr gut. Gehen nur immer 3-4 Stunden Schlafflöten.
Das ist in Ordnung. Ja. Jo. Warum praktisch meine beiden Fragen, wann und wo du das schreibst? Also nachts, ne, im Bett habe ich jetzt gehofft, ne?
Ja, und doch, meistens dann.
Dann habe ich jetzt hier den
Losfee. Wird ja immer weniger. Heike Wolf.
Ja, Heike, welches Reich empfiehlst du uns heute?
Einmal in die Vergangenheit, so ungefähr 20 Jahre, als es noch eine D-Mark gab.
Oh.
Und da das ein relativ kurzer Ausflug wird, entführe ich euch dann nochmal in die Zukunft, so vielleicht 30 Jahre in die Zukunft. Wenn es wieder eine D-Mark gibt. Nee, wahrscheinlich eher nicht.
Ist die Heike gut zu verstehen oder soll ich es nochmal einrichten?
Passt. Okay. Ich bemühe mich nicht so viel rumzugucken. Wartezeit. Elisabeth M. trat von einem Fuß auf den anderen und starrte auf das erleuchtete Fenster der Dönerbude. Obwohl es Ende Januar war, lag kein Schnee. Der eisige Wind fuhr ihr durch die dünne Jacke. Die schmale Frau zog sie enger um sich. Der Duft nach gebratenem Fleisch und ein wenig Wärme wehten verlockend herüber. Elisabeth sah hinauf zum Rathausturm. Die Uhr zeigte kurz nach 10. Herbert würde frühestens in einer Stunde daheim sein. Sie überlegte, wie sie die Zeit herumbringen konnte. Es war besser, sie kam erst nach Hause, wenn Herbert bereits schlief. Doch die Kälte ließ ihr kaum eine Wahl. Ihr Blick ging zurück zu dem Schild, das groß über dem Verkaufstresen hing. Döner Kebab, nur 5 D-Mark. Sie brauchte nicht in ihre Börse zu schauen. Seufzend drehte sie sich um. Vielleicht bekam sie noch die nächste Straßenbahn, dort war es wärmer. Als sie um die Ecke bog, saß nur eine junge Frau im Haltestellenhäuschen. Sie hatte die Hände in ihren dicken Anorak gestopft. Elisabeth lief schneller. Als sie Platz nahm, rückte die Frau ein wenig zur Seite. »Sie ist wohl gerade weg?«, fragte Elisabeth. »Ich habe sie auch verpasst, habe nur noch die Rücklichter gesehen«, antwortete die Frau. »Und das nur, weil mein Freund mich versetzt hat.« Elisabeth nickte verständnisvoll. »Ich war am Dönerladen, aber 5 Mark ist zu teuer. Das ist viel Geld.« Die junge Frau sah nicht auf. »Trinkt ihr Freund? Was?« Der Kopf der Frau fuhr herum. Zum ersten Mal sah sie Elisabeth an. Elisabeth schätzte sie auf Mitte 20. »So einen würde ich nicht sehr lange kennen.« »Ich habe immer Pech. Schon mein Vater trank, mein erster Mann und mein jetziger auch.« Elisabeth erinnerte sich an die Nächte, als ihr Vater in ihr Kinderzimmer kam. In ihrer Kehle spürte sie die Scham wie einen Stein, der verhinderte, dass sie der wildfremden Frau davon erzählte. »Haben Sie eine Wohnung?«, wollte sie wissen. »Natürlich!« Die Stimme der Frau ließ keinen Zweifel daran, dass sie die Unterhaltung nervte, doch Elisabeth ignorierte das. Selten genug konnte sie mit jemandem reden. Daheim hatte sie nur Herberts Gebrüll. »Dann haben Sie wohl auch Arbeit?« »Habe ich.« »Was machen Sie denn?« »Ich arbeite im Büro.« Büro. Das war ein Traum für Elisabeth. Ein Schreibtisch mit farbigen Kästen für die verschiedenen Briefe und einem Köcher für die Stifte. Elisabeth seufzte. Vor dem Fall der Mauer hatte sie in einem volkseigenen Kombinat gearbeitet. Es war schwere körperliche Arbeit gewesen, doch auch ehrliche Arbeit. Nach der Wende schlossen sie den Betrieb. Elisabeth stand auf der Straße, wie viele andere auch. Im Gegensatz zu ihnen fand sie keine neue Stelle. Nach der 3. Umschulung hatte sie aufgegeben. Jetzt verdiente sie sich ein paar Mark durch eine Putzstelle dazu, meistens versoff Herbert das Geld. »Ihr Freund schlägt sie auch nicht?«, setzte sie das Gespräch fort. »Das wäre ja noch schöner.« Die junge Frau hatte offenbar begriffen, dass sie einem Gespräch mit Elisabeth nicht ausweichen konnte. »Ich würde ausziehen. Ach was, ich würde ihn rausschmeißen.« »Ihr jungen Mädchen seid so«, Elisabeth suchte nach Worten, »selbstbewusst. Ihr lasst euch das nicht gefallen.« Sie dachte an ihren ersten Mann. Damals hatte sie noch geglaubt, der Albtraum wäre zu Ende. Sie war 18 gewesen, als sie zu ihm gezogen war, weg von ihrem Vater. Dann kam er eines Abends vom Fußball nach Hause. Sie konnte noch heute den Schmerz spüren, als er sie bäuchlings auf den Küchentisch warf, die Hand in ihre Haare verkrallt, ihr Gesicht auf die Tischplatte gepresst. Er schob ihr den Rock hoch, zerriss ihren Schlüpfer und nahm sie immer wieder. Blutend und wimmernd hatte sie noch stundenlang auf den kalten Fliesen gelegen. Irgendwann hatte er sie sitzen lassen, schwanger wegen einer Jüngeren. Sie hatte Herbert getroffen. »Die Frauen sind selber schuld. Sie haben die Wahl, müssen sich das nicht gefallen lassen. Sie können gehen.« Schon manche hatten das zu Elisabeth gesagt. Doch sie hatte den Glauben daran verloren, denn mit Herbert war es nicht besser geworden. »Ich ficke dich, wann ich will, ich verdresche dich, wann ich will.« Das waren seine Standardworte, die sie niemandem anvertrauen wollte. »Mein Mann hat auch Patrick, meinen Sohn, geschlagen. Der ist auch arbeitslos, aber er trinkt wenigstens nicht, rührt das Teufelzeug nicht an, der Gute.« In Elisabeths Stimme schwang Stolz mit. »Das ist gut so.« Die Frau sah Elisabeth wieder an und lächelte ein wenig. »Ich kann nicht weggehen. Mein Mann würde mich umbringen. Ihr jungen Mädchen, ihr seid einfach anders.« Sie zog die Schultern hoch. »Aber es gibt doch Frauenhäuser.« Elisabeth antwortete nicht. Sie konnte die blauen Flecke nicht mehr zählen, trug im Sommer keine T-Shirts, um die Brandnarben zu verbergen. Einmal, ja, da hatte sie es versucht. Sie stand vor ihm, den Kopf erhoben, schrie ihn an, er soll sie in Ruhe lassen, in Ruhe. Sie hörte noch heute Herberts Stimme an ihrem Ohr, laut und heiser, dass es wehtat. Wenn du Zicken machst, mache ich dich kalt. Sie glaubte ihm, ohne Zweifel, sie glaubte ihm. Die Bahn kommt, die junge Frau erhob sich. Ich fahre nicht mit,
Aber Sie verzeihen doch Ihrem Freund, weil er Sie nicht abgeholt hat, meine ich. Sicher, das kann schließlich jedem mal passieren. Die Frau lächelte und griff in ihre Tasche. Hier, kaufen Sie sich einen Döner. Elisabeth nahm das Geld, fühlte das 5-Mark-Stück in ihrer Hand. Dankeschön, alles Gute für Sie. Sie blickte der Straßenbahn nach, bis sie die Rücklichter nicht mehr erkennen konnte. So wie diese Frau sein können. Langsam ging sie zurück zur Dönerbude. Im Schaufenster der Videothek sah sie sich an. Ihr Gesicht gezeichnet von den Jahren, die Farbe auf den schmalen Lippen ein wenig zu rot. Sie kaufte einen Döner, aß ihn langsam, während sie zurück nach Hause ging. Nach Hause, was für ein Wort. Diese junge Frau fuhr nach Hause zu ihrem Freund. Elisabeth genoss die Schärfe der Soße, den Geschmack des Fleisches. Sie hatte die Portion aufgegessen, als sie vor dem Eingang nach ihrem Schlüssel kramte. Sie schaute nach oben. Die Fenster ihrer Wohnung waren dunkel, Herbert war noch nicht da. Er ließ stets das Licht brennen, wenn er betrunken ins Bett fiel. Sie schleppte sich die Treppen hinauf in den 4. Stock. Die Wohnung war kalt. Sie hatten noch einen Ofen, aber Kohlen kosteten Geld. Es roch muffig, sie bemerkte es nicht mehr. Die Feuchtigkeit kam durch das kaputte Dach und die marode Außenmauer, an der kein Putz mehr war. Für eine sanierte Wohnung reichte das Geld nicht. Elisabeth ließ sich auf das mottenzerfressene Sofa fallen. Die junge Frau ging ihr nicht aus dem Kopf. Die Frauen müssen sich das nicht gefallen lassen, hatte sie gesagt. Wie einfach das klang. Als Herbert gröhlend die Treppe heraufpolterte, erwartete sie ihn an der Tür. Sie wusste genau, was er tun würde. In all den Jahren hatte sie ein Gespür dafür entwickelt. Sie haben die Wahl. Die Worte der jungen Frau hallten in ihr nach. Vielleicht galt das auch für sie. Sie blickte auf den Schürhaken in ihrer Hand. Vielleicht.
Ja, da fehlen mir jetzt ein bisschen die Worte. Ja. Bitte das Nächste.
Wir reisen in die Zukunft. 30 Jahre. Hilfe für die dritte Welt. 73 Jahre habe ich mein Leben selbstständig und frei verbracht. 73 Jahre. Und an diesem 1. November des Jahres 2046 musste ich ins Altenheim. Nicht etwa, weil ich nicht mehr fit wäre, ach was, sondern weil es das Gesetz vorschreibt. Mein Michael hat immer gesagt, du fällst irgendwann mal um und dann ist es finster. Ja, ja, habe ich ihm geantwortet. Und dann klemmt einer Kabel an mich dran, jagt Strom durch und versucht, mich wieder einzuschalten. Sie arbeiteten mit Strom damals, das wisst ihr ja. Mal hat es geklappt und mal nicht. Schön war das. Aber das ist jetzt vorbei. Seit diesem verdammten Gesetz. Ab 70 muss jeder ins Altenheim. Wer schon drüber ist, sowieso. Das ist wie eine Zwangsdeportation damals im Weltkrieg. Sie nehmen dir deine Mastercard weg und meine hatte reichlich Deckung. Zur Sicherung der Lebenserhaltungskosten. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Erhaltung. Du wirst in einen grauen Lumpen gesteckt, so richtig grobes Zeug, dass du dich ständig kratzen musst, in eine Garnickelbox von Zimmer gesperrt. Die ersten 3 Jahre wirst du noch normal verpflegt. 3 Mahlzeiten, sonntags ein Stück Kuchen, nachmittags um 3. Dann stellen sie die Ernährung um. Alters- und typgerecht nennen sie das. Ständig untersuchen sie dich, leuchten in alle Löcher deines Körpers und stecken Schläuche in dich rein, zapfen deine Säfte ab. Seitenweise kritzeln sie ihre Blöcke voll mit deinen Werten. Nie spricht einer mit dir, bis dieser Möchtegern-Oberarzt einen bunten Punkt an deine Türe klebt. Was für einen Punkt wollt ihr wissen? Nun, früher gab es mal grüne Punkte für die Mülltrennung. Heute aber lassen wir das. Ich habe jedenfalls einen blauen. Seitdem ist das Essen besser geworden. Kuchen auch unter der Woche und öfter mal eine Scheibe Fleisch. Dieser Sack von Hose drückt schon im Bund. Aber die Claudia von nebenan, die hat einen gelben Punkt. Kriegt auch kein Fleisch, nur Grünzeugs. Alter, so typgerecht, dass ich nicht lache. Das geht dann 7 Jahre so. Vorzeitiges Abkratzen ausgeschlossen, dafür sorgen die schon mit ihren Maschinen. Mit 80, einen Tag nach deinem Geburtstag, ist Schluss. Endgültig. Dann kommen sie und erschießen dich. Ja, erschießen. Wie bei Schlachtvieh, mit einem Bolzenschussgerät. Damit der Körper frei von Chemikalien bleibt. Der wird nämlich weiterverwendet. Das musste ich unterschreiben. Claudia übrigens auch. Wofür weiterverwendet, fragt ihr mich. Das verschweigen sie dir. Sie sagen dir nur, dass dein Kadaver wertvoll für die Gesellschaft ist. Sinnvolle Verwendung des Körpers nach dem Ableben, so steht's im Gesetz.
aber ich habe meine Vermutungen, wie wir alle hier. War lange genug in der Tierkörperbeseitigung beschäftigt. Ab in die Seife, ab ins Dosenfutter, wie es früher bei den Pferden hieß. Die Dosen werden nach Afrika geschickt und nach Asien. Regulierung der Nahrungsmittelknappheit zum Erhalt des Weltfriedens, so sagen die Politiker, wenn sie von großäugigen, schwarzen Vorzeigekindern umringt süßliche Reden schwingen. Aber nicht mit mir, das sage ich euch. Mich frisst keiner auf, nicht in Ruanda, nicht in China und auch nicht hier. Was ich machen will, fragt ihr mich? Ich habe da eine Idee, oh ja, eine hübsche Idee. Mist, die Fenster sind verschraubt. Springen fällt also aus. Aber ich habe ja Zeit, mir fällt noch was ein.
Ja, vielen Dank. Man kriegt ja so, man kriegt ja so ein bisschen Angst vor Punkten.
Ja.
Solche Leute gehen, die sehen ganz viele Punkte.
Ja.
Na, gut, dann würde ich dich bitten.
Renate Bartsch könnte das heißen.
Hallo Frau Bartsch.
Hallo.
Was haben Sie denn jetzt mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht über unsere Stadt.
Ach, schön. Habe ich mir ja gewünscht das letzte Mal. Ich würde einfach mal rumrücken. Ich versuche es hier noch ein bisschen einzurichten.
Ja. Gut. Okay.
Ja, bitte.
Gärten vor den Toren. Gärten vor den Toren. Seid wie Gesichter, die aus dem Fenster in die Welt schauen. Verschieden euer Antlitz. Einer gepflegt wie eine Diva. Einer anmutig gestaltet, frisch wie Morgentau. Andere von wildem Wein überwuchert, schattig, wie derbe Landsknechte aus längst vergangenen Tagen. Manche scheinbar vergessen, einige in Aufbruchsstimmung. Eure Miene wechselt mit den Jahreszeiten. In freundlichen Farben grüßt ihr im Frühling und Sommer. Rot-golden verwandelt euch der Herbst. Nur im Winter, in Eiseskälte, schneeweiß bereift, rückt ihr näher an die Stadt, als ob ihr euch wärmen wollt. Gärten vor dem Tor, seid wie kostbare Perlen um den Hals einer alten Dame. Ein Graben trennt euch ab vom Trubel der Stadt, schafft Abstand und weckt zugleich Neugier. Nur das respektlose Federvieh erzwingt sich freien Zugang. Gärten vor dem Tor, kleine Kostbarkeiten. Ihr gehört zwar euren Besitzern, doch irgendwie auch uns allen. Deshalb lieben wir euch. Und dann habe ich noch eine Geschichte, ein Märchen mitgebracht.
Oh, schön.
Ein Märchen für Erwachsene. Vor vielen Jahren, ach, erstmal ein Titel, das Märchen von der verlorenen Zeit. Vor vielen Jahren, so erzählt man sich, besaßen die Menschen, jeder für sich und alle gemeinsam, einen großen Schatz, die Zeit. Jedermann hatte Zeit für sein Tagewerk, Zeit zum Ausruhen, zum Feiern, zum Trauern, zum Helfen, zum Trösten, zum Träumen und zum Zuhören. Keiner musste hetzen und jagen. Zu dieser Zeit gab es weder Uhren noch Kalender. Man konnte gut auf beides verzichten. Jeder kleine Erdenbürger bekam zu seiner Geburt als Begrüßungsgeschenk einen Gutschein zugeeignet. Darauf war das Guthaben für die persönliche Lebenszeit vermerkt. Das Guthaben an Zeit zwischen Geburt und Tod. Es wurde in einem Schatzkästchen aufbewahrt. Dieses war fest verschlossen. Kein Schlüssel der Welt passte ins Schloss. Man ging sorgsam um mit der geschenkten Zeit. Sie war kostbar. Niemand wusste, wie groß der Vorrat an Zeit noch war, der jedem zugemessen. Nur eine Bedingung war an die Zeit im Schatzkästchen geknüpft. Alle guten und nützlichen Taten verbrauchten wenig Zeit. Alles Böse dagegen ließ sie in Windeseile verrinnen. Ehe man sich's versah, hatten Bösewichte den Vorrat an Zeit verbraucht und das Kästlein war leer und ihre Lebenszeit abgelaufen. Von Generation zu Generation wurden die goldenen Lebensregeln der Zeit weitergegeben und meist befolgt. Das bescherte allen eine friedvolle und glückliche Zeit. Die Menschen wurden nicht nach Reichtum und Gold, nicht nach Schönheit und hoher Geburt bewertet, sondern nach ihren Taten. Allein die Sorge, kostbare Zeit durch böses Tun für immer zu verlieren, unterdrückte böse Gedanken im Keim. Eines Tages bekamen die Menschen Besuch. Zwei Fremde baten um Einlass in die Stadt. Der eine war kostbar gekleidet, trug Kleider aus Gold und Silber gewirkt, wie man sie hierzulande noch nie gesehen hatte. Seine Begleiterin sah abenteuerlich aus, in ihrem federgeschmückten, glänzenden Umhang und ihrem auffälligen Hut, der in der Sonne in allen Farben glitzerte. Beide nahmen Quartier in einer vornehmen Herberge und mischten sich alsbald unter das Volk. Es waren der Neid und die Neugier. Die Neugier tat sich besonders hervor, schnappte alles auf und gab keine Ruhe, ehe sie um jedes Geheimnis wusste. Am Abend saßen Neid und Neugier zusammen beim Wein. Sie wunderten sich, dass man sie hier nicht kannte. Die Neugier hatte durch ihre raffinierten Fragen von der Existenz des Schatzkästleins erfahren. Sie winkten zwei Mädchen an ihren Tisch. Zwei Schönheiten, die eine blond, die andere schwarzhaarig. Arglos plauderten sie drauf los, ohne böse Absicht. Als die Fremden von dem Kästchen hörten, in dem man hier die Zeit verwahrte, tauschten sie verstohlene Blicke aus und beschlossen, den Menschen den Glauben an die Zeit zu rauben. »Gefällt euch mein Gewand?« fragte der Neid mit honigsüßer Stimme die blonde Schöne. »Dieses und viele Truhen mit anderem Zierrat sollt ihr haben, wenn wir euer Schatzkästlein einmal in den Händen halten dürfen.« Die Mädchen erschraken, Hals über Kopf wollten sie fliehen, doch Neid und Neugier hielten sie fest und lachten laut, weil die beiden arglosen Schönen an das Geheimnis der Zeit glaubten. »Nichts ist in euren Schatzkästchen. Nichts, nur Luft«, prophezeiten die Fremden. »Dir, meine Schöne, gebe ich alles, was dein Herz begehrt, wenn du mir dein wertloses, leeres Kästlein nur einen Augenblick überlässt«, lockte der Neid und verteilte unbemerkt sein Gift. »Warum soll meine Gefährtin alles haben und ich leer ausgehen?«, schoss es der Schwarzhaarigen durch den Kopf. »Mein junges Leben wird nicht gleich zu Ende sein, wenn ich meine Zeit nur für einen Augenblick außer Acht lasse«, gab diese schließlich dem Drängen der beiden Fremden nach. Schon hielten die beiden die Kästlein in den Händen. Die Neugier drehte und wendete es, probierte diesen und jenen Schlüssel und schließlich sprang das Schloss wie von allein auf. Die Zeit entwich und mit ihr der Zauber von der geschenkten Zeit. Ohne Gruß verließen Neid und Neugier die Stadt, Nur ihren bösen Geist ließen sie bei den Menschen zurück. Überall im Land verbreiteten sie die Kunde von den leeren Schatzkästlein, die nun keine mehr waren, da jedermann von der Neugier überwältigt seine Zeit freigegeben hatte. Seit diesem denkwürdigen Tag haben die Menschen keine Zeit mehr. Die Zeit ist knapp geworden, sie fehlt an allen Ecken und Enden. Manche müssen sich die Zeit stehlen. Zeit ist Geld, sagt man. Man muss sie gut einteilen, mit ihr haushalten, darf sie nicht verschwenden. So lautet mancher guter Ratschlag. Das große Jammern hat eingesetzt. Man kann keine Zeit finden, sie vergeht viel zu schnell. Andere können sie nicht abwarten oder nicht mehr verstehen. Nur wenige Menschen können die Zeit, die bleibt, von ganzem Herzen genießen. Und man erinnert sich mit Wehmut an das, was man verloren hat.
Ja, Frau Bartsch, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie uns jetzt geschenkt haben. Ich würde Sie jetzt bitten, einfach den nächsten zu ziehen und dann machen wir mal ganz kurz 5 Minuten Pause.
Ja, Herr Hess.
Ja, unser nächster Leser ist der Herr, oder Schreiber ist der Herr Hess, Rudolf Hess. Und ich habe mir was gewünscht oder beziehungsweise einen Wunsch von jemandem aufgegriffen. Das würde ich sagen, machen wir als letztes, ne?
Ja, das machen wir als letztes. Ich habe nochmal die. Da muss ich mich so rumsetzen. Ich hört man so schlecht.
Ich grüße dich auch. Ja.
Hallo? Ja, geht. Ich habe nochmal das, was mir schon. Letzte, also bei der ersten Lesung hatten die Zweisamkeit, werde ich aber zuletzt lesen. Und dann ist noch von, ist gewünscht worden von Delitzsch etwas. Das ist aber schon etwas älter, ungefähr 20 Jahre. Vor 20 Jahren habe ich das geschrieben und das ist nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand, also nicht mehr ganz aktuell, aber ich denke, ich lese es vor. Damals war ein Aufruf, das Heimatlied O Delitzsch, wie bist du so schön, neu zu gestalten oder zu ergänzen. Das habe ich getan, aber leider ist es in der Schublade bis jetzt liegen geblieben und jetzt trage ich es vor. Aber singen werde ich es nicht. Vorschläge zur Fortsetzung des Heimatliedes O Delitzsch, wie bist du so schön. Die Mauer, die einst so mächtig, bot der Stadt vor dem Feinde Schutz. Die Schweden fanden es nicht prächtig und haben sie einfach gestutzt. Nun kann man deine Dächer sehen, O Delitzsch, wie bist du so schön. Der Graben, der einst so breit und tief um die ganze Stadt rumlief, war für den Feind ganz gewiss ein arges, böses Hindernis. Die Schweden dann in ihrem Groll füllten ihn dann einfach voll. Die andere Hälfte blieb noch stehen. O Delitzsch, wie bist du so schön. Das hallische Tor ist längst schon eben. Es steht nur noch sein Turm daneben. Dieser Blick in seiner Not dann nur noch auf das Abendrot. Um seine Zinnen die Winde wehen. O Delitzsch, wie bist du so schön. Zum Jahrmarkt, ja, das weiß ein jeder. Das ist der Markt von Paul und Peter. Zur Mittagszeit kommt ganz gewiss der Adam Eva Apfelbiss. Zum Kirchturm hoch die Leute sehen. O Delitzsch, wie bist du so schön. Das Schloss einst war es Witwensitz. Es ist noch immer Stadtbesitz. Es wird nun gründlich restauriert, in neuen Glanz dann präsentiert. Von seinen Turm hinab wir sehen. O Delitzsch, wie bist du so schön. Im Rost der Goethe war einst zu Gast, drum hat man dieses Lied verfasst. Der Park und auch die Auen, wo milde Brisen wehen, da kann man es genießen. O Delitzsch, wie bist du so schön. Diese meine Heimat, wo meine Wiege stand, das ist die schönste alte Stadt am Rand von Sachsenland. Jeder kann in die Ferne sehen und wird verstehen, O Delitzsch, wie bist du so schön. Dann habe ich noch ein Gedicht von der Legende der Dürmerstochter. Der Wachturm. Fest gebaut auf Sumpf und Schlamm, das Fundament aus Eichenstamm, da steht der Turm der Breite. Von seinen Wipfeln schweift mancher Blick ins Sachsenland, ins Weite. Hoch oben auf des Turmes Dach, an dessen Spitzenende, verbarg man in der Kugel fest Kostbares und Dokumente. Gut versteckt und fest verstaut, kein Feind hat sich je hochgetraut. Die Zeit hat längst der Wind verweht, doch weiß man zu berichten, ein Feind stand vor der Stadt nicht weit, er wollte sie vernichten. Doch er hatte arg geirrt, zog bald von dannen, sehr verwirrt. Es naht in trüben Staube schon, der Feind, die wilde Horde. Von roten Hahnen bleibt nichts verschont, auch nichts von Meuchelmorde. Die Türmerstochter sah den Sturm und blies mit der Fanfare. Es war das Unheil abgewehrt, so wahr es Gott bewahre. Stets wachte er für seine Stadt, die sehr viel ihm zu danken hat. Ob es gestürmt oder geschneit, längst nagt an ihm der Zahn der Zeit. Sein Schieferdach war sehr marot, man hat es ihm genommen. Als Ersatz hat er dann aus Kupfer eins bekommen. Diese steht ihm wirklich gut, allmählich grün wird jetzt sein Hut. Ich habe jetzt noch was der Jahreszeit entsprechend und dann nochmal das Gewünschte. Lenz, erwache. Es küsst die Sonne sanft die Aue. Es stirbt am Ast der weiße Flor. Der Lenz ist es, der holde Laue, der da steht schon vor dem Tor. Der Flötenklang, der sanft erklingt, den die Meise für mich singt, der sagt zu mir, komm aus dem Haus, des Winters Herrschaft ist jetzt aus. Wenn die Sonne mich sanft sticht und die erste Knospe bricht, wenn ich den ersten Krokus fand, dann zieht der Frühling bald ins Land. Da sehe ich die vielen Farben, die im Herbst so barsch erstarben, sie leuchten in des Lenzes Licht, der mir jetzt zeigt sein Gesicht. Zweisamkeit. Du bist nicht mehr die Apfelblüte, bist nicht mehr jung und frisch, du ähnelst sehr den Apfelstrudel.
Das ist der Wunsch, ne?
Du ähnelst ja den Apfelstrudel auf unserem Küchentisch. Hör, was ich zu sagen habe. Hör, was ich zu sagen habe, du böser alter Mann, an deinen alten Runzelkopf ist fast kein Haar mehr dran. Das Haar, das du zu bieten hast, ist fast schon silberweiß. Du bist nicht mehr so weit entfernt von einem alten Kreis. Das ist ein garstig arges Wort, das du zu mir jetzt sprichst. Siehst du denn in deinen Spiegel dein wahres Antlitz nicht? Die süßen roten Apfelbäckchen sind schon mehr als reif und dein Tanz als Ballerina ist nur noch lahm und steif. Du warst einst wie ein Feuersturm, voller Leidenschaft. Du bist nur noch ein armer Wurm, der Sturm ist längst erschlafft. Du hast geübt und auch gelernt, wie man den Miederrock entfernt. Du warst davon so sehr besessen, du bist davon heute sehr entfernt, du hast es längst vergessen. Vergiss den Hader und den Zang, dies war einst unsere Liebesbank. Die Jugend ist stets kurz bemessen, lass uns das arge Wort vergessen. Der Herbst uns goldene Gaben gibt, wo man vielleicht sich neu verliebt.
Vielen Dank für den Apfelstrudel.
Wasser zum Kaffee.